Timon hat es gerade schon gesagt, wir haben den letzten Gottesdienst 2024. Ich weiß nicht, wem von euch geht es ähnlich wie mir, der sagt, krass, das Jahr ist schon wieder vorbei. Also mir geht es echt so. Ich weiß nicht, wie dein Jahr war. Ob du viele positive Erlebnisse hattest, ob du vielleicht viele negative Erlebnisse hattest, ob du das so ein bisschen in der Waage vielleicht auch hattest. Ich glaube, wenn ich so in unsere Reihen hier reinschaue, dann sehe ich verschiedene Gesichter, die unterschiedliche Ups und Downs irgendwie dieses Jahr auch hatten. Und ich bin begeistert, dass wir alle immer noch da sind. Hey, Jesus hat immer noch einen Plan mit uns. Sonst wären wir nicht mehr hier. Weil wenn Jesus keinen Plan mehr mit dir hat, dann ruft er dich heim und dann super, oder? Das soll jetzt nicht lebensmüde klingen, aber es ist doch ein richtig gutes Ding zu wissen, wo wir am Ende des Tages hingehen. Ich mache am Ende des Jahres immer eigentlich, ich habe mir so eine Tradition schon vor ein paar Jahren angewöhnt, in die möchte ich hier mit reinnehmen und einladen, das vielleicht auch mal auszuprobieren. Nämlich mache ich immer ein Silvester, nehme ich mir eine Zeit, also letztes Jahr war ich zum Beispiel eine Stunde spazieren oder ich glaube anderthalb. Manchmal setze ich mich auch einfach nur hin und dann nehme ich mir ein Blatt Papier und einen Stift und dann fange ich einfach mal an, mein Jahr zu reflektieren. Ich frage mich so Fragen wie, hey, wo habe ich Gott in diesem Jahr besonders erlebt? Dann auch die Gegenfrage, wo hätte ich mir Gottes Wirken eigentlich gerne mehr gewünscht vielleicht auch? Wo hat Gott mich überrascht, weil er Dinge getan hat, die ich gar nicht erwartet habe? Oder insgesamt, was lief dieses Jahr gut, was lief dieses Jahr nicht so gut? Wo waren Menschen, wo sind vielleicht Beziehungen entstanden, wo sind Beziehungen zerbrochen in diesem Jahr? Und all diese Dinge gehören zu solch einem Jahr hinein. Und dann auch nochmal so diese Frage am Ende des Tages, so was hebt Gott so ganz besonders nochmal hervor? Also wo setzt das so dieses, ihr kennt alle diese gelben Textmarker, so ich habe früher immer meine Bücher beim Studieren, habe sie mir immer alle gekauft, weil ich gesagt habe, ich will reinmalen und meine Sachen draufschreiben. Und ich habe immer mit so Textmarkern mir immer die wichtigen Sachen markiert. Manche Seiten waren komplett gelb, wo du dann dachtest, okay, jetzt sind sie super gehighlightet. Was war jetzt nochmal das Besondere an der Seite? Und genau so gehe ich manchmal mit meinem Jahr durch. Und vor zwei Jahren zum Beispiel habe ich mir Worship-Songs genommen, wo ich gesagt habe, diese Songs haben mich besonders bewegt in diesem Jahr. Und habe dann so auf Instagram, habe ich mir dann so Postings dazu gemacht und die Leute daran teilhaben lassen und das sind spannenderweise immer die Postings, wo ich am meisten Likes kriege, aber man muss auch dazu sagen, ich poste nicht so viel. Aber wir sind so drauf, dass wir immer so nach hinten schauen und gucken, was war gut. Und meistens fokussieren wir uns auf das, was nicht gut war. Und diese Übung hilft mir, dass ich mehr auf das Positive schaue, wo ich sage, klar, wenn ich jetzt so eine Pro- und Kontraliste aufmache und sage, was war alles gut, was war alles nicht so gut, dann werden natürlich auch Punkte auf der Kontraseite stehen. Frage ist nur, wo lege ich meinen Fokus drauf? Und ich glaube, Gott bereitet gerade was vor. Timon hat es gesagt, ich habe vor, über Erweckung zu reden. Und ich habe wirklich so, ich bin so alte Predigtthemen, die ich schon gehalten habe, bin ich durchgegangen. Und ich habe vor, warte mal, was haben wir 2024? Ich habe im Februar, nee, lass es März gewesen sein. März 2021 habe ich in unserer Gemeinde damals noch in Heilbronn eine Predigtreihe vorbereitet gehabt, die hieß Here Comes Revival. Warum? 2021, wir waren so in diesem Corona-Ding drin und irgendwie habe ich damals Podcasts angeguckt von Kirchen überall auf der Welt, Deutschland, Amerika, whatever, egal wo. Und alle hatten das Thema Erweckung zu diesem Zeitpunkt. Ich fand es schon sehr bezeichnend, dass ich mir dachte, ich glaube, Gott hat was vor mit diesem Thema gerade. Und ich habe gesagt, ich will das mehr erleben. Und ich will da mehr reingehen und ich glaube, dass wir auch jetzt gerade, ich habe es vorhin mit jemandem drüber gehabt, so wir sagen immer ja gleich, ne, Gott greift schon rechtzeitig ein, spätestens rechtzeitig. Und ich sage, wenn halt die Bibel sagt, dass bei Gott 1000 Jahre, für uns 1000 Jahre wie für Gott ein Tag sind, dann ist halt morgen ziemlich lange bei Gott. Wenn er sagt, ich komme morgen, dann dauert es echt mir zu lang. Aber andersrum weiß ich, Gott greift immer spätestens rechtzeitig ein. Und vielleicht kennt ihr dieses Bild, wenn du am Strand stehst und so eine Welle anfängt, an den Strand zu kommen, dann bevor sie über den Strand hereinbricht, zieht sie sich erst noch mal kurz zurück. Und sie holt aus und dann bam, geht sie so drüber. Und ich glaube, dass es im Reich Gottes eine ziemlich ähnliche Bewegung immer wieder gibt. Es gibt so Phasen, die fühlen sich so an, als ob Menschen vom Glauben abfallen, wir weniger werden in unseren Gemeinden, es so ausgesiebt wird. Aber ich glaube, dass es wie so ein Luftholen ist und Gott kommt und schickt eine Welle von Leuten. Die Frage ist, sind wir bereit, wenn die Welle kommt? Weil wir reden drüber und sagen, hey, wir wünschen uns, dass die Gemeinde wächst. Wir wünschen uns, dass wir, keine Ahnung, mehrere Gottesdienste, hunderte von Leuten am Start haben. Aber die Frage ist, sind wir denn ready dafür? Also wenn jetzt 50 neue Leute reinkommen würden in unseren Gottesdienst, wären wir bereit, dass wir die schaffen, in Kleingruppen zu packen, in Dienste, in was auch immer, in Jüngerschaft vor allem, zu sagen, hey, das sind auch Leute dabei, die wissen noch gar nicht, was heißt es eigentlich, mit Jesus unterwegs zu sein, was heißt es, mit Jesus zu leben? So, das ist ja was gar nicht so easy ist manchmal. Die Frage ist, sind wir bereit oder müssen wir diese Zeit, wo diese Welle sich zurückzieht, vielleicht nutzen, um uns bereit zu machen, dass wenn die Welle kommt, dass wir ready sind. Dass wir sagen, okay Gott, egal wann die Welle kommt, ich bin bereit dafür, dass sie kommt. Und ich glaube, das ist eine Erwartungshaltung. Ihr kennt dieses Gleichnis von diesen 13 Jungfrauen sind es, glaube ich, die auf den Bräutigam warten und die einen sind vorbereitet, die anderen sind nicht vorbereitet. So. Zu welcher Gruppe wollen wir gehören? Wollen wir zu denen gehören, die sagen, ich bin vorbereitet, wenn was kommt, ich bin bereit? Oder sagen, oh was, da kam was, huiuiui, wo kommt das jetzt her? Und wisst ihr, es gibt einen Lieblingsbibelvers und wenn wir jetzt am letzten Sonntag des Jahres sind, dann finde ich, hat er seine absolute Berechtigung. Und dieser Bibelvers gehört zu den Top 3 meiner Verse. Wenn ich mal irgendwie am Boden bin und nicht mehr vorwärts weiß, dann lese ich den und dann merke ich wieder, Gott ist noch lange nicht am Ende mit mir. Der steht in Jesaja 43 und da heißt es, denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Das fällt uns manchmal ganz schön schwer, oder? Wie oft habe ich diesen Satz schon gehört, früher war alles besser. Nee, früher war nicht alles besser, früher war es anders. Es war auch nicht schlechter unbedingt, aber es war einfach anders. Aber weil wir es kennen und gewohnt sind, war es früher besser. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf, seht ihr es denn nicht? Das ist ein Vorwurf von Gott an das Volk Israel, das sagt, ich bin mit, es war zur Zeit Babylons, im Exil waren. Er sagt, hey, guckt nicht an die Wunder, die vorher waren. Klar, ich habe euch schon mal aus Ägypten rausgeholt, ich habe euch mit Essen versorgt, mit Trinken versorgt in der Wüste. Aber all das ist nicht, bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, was passiert, wenn in der Wüste Wasser über den Sand drüber fließt. Da passiert plötzlich Folgendes, da entsteht Gras. Da wächst Gras im Sand. Ganz oft, nicht überall, aber ganz oft. Es entstehen Oasen, es entstehen Orte des Auftankens, des Durchstartens auch wieder, des Erfrischens. Und wisst ihr, ich habe mir gedacht, wir reden heute über Herzen und vor allem über dein Herz, über mein Herz und noch viel wichtiger über Gottes Herz. Weil wenn wir über Erweckung sprechen, dann habe ich eine Frage an dich. Hast du Erweckung im Herzen? Hast du Erweckung im Herzen? Wisst ihr, Gott oder auch die Bibel sagt, Gott sagt in der Bibel, so können wir es formulieren, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und wir schreien als Christen immer nach Revival, nach Erweckung, nach tausende Menschen sollen zum Glauben kommen. Aber die Frage ist, brennt mein Herz für diese Menschen so doll, dass ich sage, ich bete dafür und ich habe es in meinem Herzen, dieses. Und ich bin ganz ehrlich, auch ich habe es im Alltag oft nicht so krass auf dem Herzen, wie ich es manchmal gerne hätte. Deswegen ist diese Predigt heute Morgen auch 100% für mein Herz. Also ich komme jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und sage, du bist nicht erwecklich genug, deswegen haben wir keine Erweckung, sondern es ist so ein Ding für uns alle. Wisst ihr, wenn wir Erweckung hören, Timon hat es vorhin auch gesagt, wir haben alles so Bilder im Kopf wahrscheinlich, wenn es um Erweckung geht. Und mein Bild war ganz lange bei Erweckung, und dann habe ich Reinhard Bonnke vor Augen. So. Millionen von Leuten, die Jesus nicht kennen, stehen da, werden geheilt und gesund und entscheiden sich für Jesus. Und ich denke mir, Halleluja. Der hat es besser gehabt wie Petrus, Mann. Bei Petrus waren es nur 3.000, weißt du? Und ich denke mir, das ist der Traum eines jeden Pastors. So. Du predigst einmal und 3.000 sagen, Halleluja, auf das habe ich gewartet. Habe ich leider noch nicht erlebt, aber ich bete immer noch fleißig dafür, dass es eines Tages kommen wird. Aber das war mein Bild von Erweckung. Erweckung heißt, Menschen kommen zum Glauben. Und Gott hat irgendwann zu mir vor 3 Jahren nochmal ganz bewusst auch nochmal gesagt, hey Sven, das ist nicht Erweckung. Erweckung heißt, Christen wachen wieder auf. Christen besinnen sich auf die Kraft Gottes, auf die Zeichen und Wunder, die sie vielleicht schon mal erlebt haben, aber die noch viel größer vor ihnen liegen werden. Und weil sie das erkennen, ist die logische Konsequenz daraus, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen sich für Jesus entscheiden, dass die Kirche wächst, dass die Nachfolgerschaft Jesu wächst. Warum? Weil wir eine Erwartung haben, weil wir wieder verstehen, das, was wir in der Bibel lesen, an Zeichen und Wundern, ist nicht nur vor 2000 Jahren und mehr passiert, sondern das passiert heute noch. Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, glaube ich es wirklich? Weil wenn ich es wirklich glaube, dann muss das was mit mir machen. Ich kann nicht sagen, ja, ich glaube, dass Gott Wunder tun kann und am Ende des Tages passiert da nichts. Erweckung ist für uns Jesus-Nachfolger. Erweckung ist, wir checken wieder, welche Kraft uns eigentlich verfolgt. Wenn wir so über Herzen reden heute und über erweckliche Herzen und nicht erweckliche Herzen, dann geht es mir auch immer um Herzenswünsche. So, jeder von uns hat so Herzenswünsche. Wenn du jetzt so in dich hineinhörst, dann ploppt irgendwas bei dir auf, wo du sagst, ja, das wäre, hätte ich das damals, die Entscheidung vielleicht so und so getroffen, dann wäre heute vielleicht vieles anders. Aber die Frage ist, was sind denn Gottes Herzenswünsche? Und ich glaube, Gott hat ganz viele Wünsche. Ich habe mir mal so 4 Stück rausgepickt, über die Bibel spricht, die ich erkannt habe. Und es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Und wir können nachher darüber diskutieren, dass ich ja nur die ganz oberflächlichen genommen habe, aber gar nicht die richtigen. Alles kein Problem. Aber ich glaube, dass Gott sich wünscht, dass Menschen gerettet werden. Und zwar, dass alle Menschen gerettet werden. Es gibt so eine Frage, die im Christentum immer wieder, die ich immer wieder höre und die ich als Pastor so oft gefragt werde, wie wahrscheinlich keine andere Frage. Und das ist diese Frage nach Vorherbestimmung oder freier Wille. Ich weiß nicht, vielleicht bist du der Frage schon mal begegnet. In diesem Kontext wäre es, bin ich denn vorherbestimmt, an Jesus zu glauben oder darf ich mich dafür entscheiden? Da gibt es theologisch gesehen verschiedene Lager und die einen Lager sagen, natürlich, wir sind total vorherbestimmt und du hast eigentlich am Ende keine Wahl. Nee, die Bibel sagt eigentlich nur, dass wir am Ende alle Knie sich beugen werden vor Jesus, aber die Frage ist, wir können schon noch dafür entscheiden. Und ich glaube tatsächlich, es ist wie so oft nicht das Extrem, das Richtige, sondern irgendwo dazwischen. Und mein Bild, vielleicht teilt ihr das mit mir, vielleicht auch nicht, da habe ich auch kein Problem mit, aber mein Bild ist, es gibt eine Tür, auf der steht vorherbestimmt. Und du und ich, wir sind vorherbestimmt, durch diese Tür zu gehen. Die Frage ist, drücke ich die Klinke und gehe durch? Und das ist meine Entscheidung. Wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich, dass es am Ende 2 Gruppen geben wird. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die mit Jesus sein werden, und es gibt eine Gruppe von Menschen, die es nicht sein werden. Das heißt also, so eine Allversöhner-Nummer ist theologisch und biblisch nicht zu rechtfertigen. Aber auf Gottes Herz ist es trotz allem, dass alle Menschen gerettet werden. In 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es, er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Gottes Wunsch ist, dass so viele Menschen wie möglich durch diese Tür, auf der vorherbestimmt steht, gehen. Aber der Vers zeigt auch ganz deutlich den göttlichen und den menschlichen Aspekt von Heil. Nämlich die erste Hälfte des Verses zeigt uns, dass der Mensch errettet werden muss. Wir Menschen können uns nicht selber erretten. Wir können uns nicht selber erlösen. Wir brauchen Jesus. Und das zweite ist, wir brauchen, und dieses errettet werden muss, je nachdem, was für eine Übersetzung man nimmt, ist im Griechischen steht es in einem sogenannten Passivverb. Das heißt, es ist nichts, was ich aus meiner Kraft heraus tun kann, sondern ich muss gerettet werden. Jemand anders muss es tun für mich, damit ich dieses Geschenk haben kann. Das ist die göttliche Seite von Erlösung, von Errettung. Gott macht den Weg bereit. Mit Jesus Christus am Kreuz von Golgatha haben wir genau das erlebt. Wir haben es am Dienstag, haben wir geredet schon. Raphael hat es so wunderschön formuliert: Ohne Weihnachten kein Golgatha. Und ich fand dieses Bild super stark, dass wir uns das nochmal bewusst machen. Aber um errettet zu werden, muss der Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wisst ihr, wir sind in einer Zeit, wo so vieles wahr scheint. Und jeder baut sich so seine eigene kleine Wahrheit. Also wir sind sogar schon drüber hinaus. Wir gehen so, damals hieß es noch postmodernes Denken, wo wir gesagt haben, ja, du hast recht und du hast recht und ich habe auch ein bisschen recht. Und irgendwie am Schluss haben wir ja alle recht. Ist ja auch nicht biblisch. Heute sind wir sozialgesellschaftlich gesehen in einer Zeit, die man schon fast postchristlich nennen würde. So, wir haben das Glaubenslevel so durchgespielt in der Gesellschaft, dass wir das Glaube so irrelevant für die Menschen geworden ist. Und das macht mich traurig im Herzen. Warum? Weil wenn etwas nicht irrelevant geworden ist, dann ist es das Wort Gottes, dann ist es der Glaube an Jesus Christus und dann ist es die Erlösung, die wir brauchen. Gott rettet Menschen aber nicht gegen ihren Willen. Er lässt im Himmel, das fand ich einen wunderschönen Satz, er lässt im Himmel keine widerspenstigen Untertanen wohnen. Du wirst nicht gezwungen, Gott zu lieben. Du wirst nicht gezwungen, dieses Geschenk, das Jesus dir macht, anzunehmen. Aber du wirst eines Tages gezwungen sein, ihn anzubeten, ob du willst oder nicht. Deswegen bin ich so dankbar, dass ich mich vorher schon freiwillig dafür entschieden habe. Ich glaube, es macht viel mehr Spaß, gerne auf die Knie zu gehen, wieder zu gezwungen zu werden. Ein zweiter Herzenswunsch, den Gott hat. Gott wünscht sich, dass er unser Versorger sein darf. Hey, wenn es um das Thema Versorgung geht, da gibt es auch die breitesten Meinungen. Und wenn ich hier unter Schwaben bin, ich bin selber einer. Leute, ich will immer eine gute Rücklage haben, dass wenn was kommt, dass wir vorbereitet sind und so. Es kann aber auch ziemlich extrem sein, weil ich habe es vorhin gesagt, wir sind manchmal so gut versorgt oder vorbereitet, möchte ich sagen, dass wir Gott aus unserer Gleichung rauslassen. Wenn ich nämlich zu viel habe, brauche ich Gott nicht mehr. Deswegen glaube ich zutiefst, dass wir manchmal in Momente hineingeraten, als Familien, als einzelne Personen, wo wir kein Geld haben, damit Gott uns aufweckt und sagt, brauchst mich. Und ohne mich klappt es nicht. Und wenn du heute da bist und sagst, ich habe richtig viel und mir geht es richtig gut, dann sei dir bewusst, dass Gott einmal mit dem Finger schnippt und alles weg sein kann. Die Bibel spricht an so vielen Stellen, dass Gott unser Versorger sein möchte. Und wisst ihr, wenn wir in diesem Wort Versorger, da steckt ja auch das Wort Sorge drin. Und Gott will, dass du deine Sorgen loslässt und sagst, ich gebe sie dir. Warum? Weil ich kümmere mich drum. Ich habe eine Geschichte gelesen von Bill Hybels. Der hatte einen Spender in seiner Gemeinde. Der hat, ich weiß nicht, ob es monatlich oder zumindest ein Jahresvolumen von $1 Million im Jahr, sagen wir mal 1 Million im Jahr, das ist auch schon ein großer Betrag, hat der gespendet. Und der hat von heute auf morgen hat er aufgehört zu spenden. Bill Hybels hat es mitbekommen und hat so, Scheiße, was ist hier los? Warum? Was ist passiert? Er geht hin zu dieser Person und sagt, hey, was ist los? Weil, sind wir mal ehrlich, an unserem Spendenverhalten sehen wir auch ganz oft, sind wir noch committed im Reich Gottes oder nicht. Und er sieht es und sagt, hey, was haben wir falsch gemacht? Was müssen wir anders machen, dass du wieder spendest? Und er sagt zu ihm, Bill, Gott hat zu mir gesagt, ich muss aufhören. Ich bin einfach nur treu und gehorsam gerade. Und Bill Hybels ist zu Gott gegangen und hat gesagt, Gott, warum? Du siehst doch, was für Rechnungen wir haben und was für Investitionen wir machen wollen. Du kannst doch jetzt nicht da unseren Top-Spender nehmen. Und Gott sagt, doch. Weil du hast verlernt, wer die Quelle ist und wer die Rohre sind. Gott ist die Quelle von allem. Von all unseren Talenten, von all unserem Geld, von all unseren sind wie so eine Pipeline, wie ein Rohr. Und manchmal verstopfen solche Rohre, dann müssen die wieder freigemacht werden. Aber es heißt nicht, dass in der Quelle nichts mehr da ist. Das heißt einfach nur, es fließt gerade durch dieses Rohr nichts. Dann gehen manchmal Rohre kaputt. Und es werden neue Rohre gebaut, aber in der Quelle bleibt immer noch genauso viel wie vorher auch. Und das ist eine Verständnisfrage, die wir brauchen im Reich Gottes. Ist Gott mein Versorger? Ist er derjenige, der mich versorgt oder nicht? Und bin ich dann wiederum treu mit dem Gott mich versorgt und gebe das auch wieder ins Reich Gottes zurück? Matthäus 6, 31 bis 34. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Ich liebe meinen Jesus. Der ist immer so direkt. Ich bin auch direkt manchmal, aber ich bin nicht so direkt wie Jesus. Aber ich wäre es manchmal gerne. Hey, was sagt Jesus da? Er sagt, wenn du dir Sorgen um deinen Kühlschrank machst, wenn du dir Sorgen um deine Kleidung machst, wenn du dir Sorgen machst, wie du das alles bezahlst, dann bezeichnet dich Jesus als jemand, der ihn nicht kennt. Jetzt heißt es nicht, dass wir leben sollen und sagen, wir schmeißen alles raus, kein Problem, was passiert. Nein, wir dürfen schon auch haushalten, sollen auch haushalten, aber wir sollen uns nicht Sorgen machen, weil darauf, wo wir uns fokussieren, da wird unser Herz landen am Ende des Tages. Wenn ich mich auf meine Sorgen fokussiere, dann wird mein Herz wird mein Blick und alles wird sich um das drehen. Wenn ich meinen Blick aber auf Gott behalte, dann habe ich andere Gedanken und andere Herausforderungen vielleicht in meinem Leben, aber nicht diese, die die Menschen haben, die Jesus nicht kennen. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Auch ein interessanter Gedanke, oder? Zu sagen, egal was morgen kommt, um morgen kümmere ich mich morgen. Jetzt gucken wir mal, was heute passiert. Das hat sich in meinem Leben so ausgelebt, dass ich gesagt habe, okay Gott, ich stehe heute hier, was legst du mir jetzt gerade vor die Füße und das möchte ich jetzt tun. Gib deine Sorgen und Ängste ab. Nimm das vielleicht als, ich bin kein Fan von guten Vorsätzen in dem Sinn, dass man sagt, oh, weil die sind spätestens im Februar eh wieder vergessen. Aber wenn du was mitnimmst in dieser Predigt, dann nimm diesen Gedanken mit zu sagen, hey, vielleicht ist mein Vorsatz für 2025, ich mache mir weniger Sorgen. Vertraue darauf, dass Gott alles im Griff hat. Vor allem in der Zeit, wo so viel ungewiss ist, wo wir politisch und weltpolitisch und überhaupt gar nicht wissen, wann bei uns irgendwann vielleicht auch wieder Bomben fallen könnten, macht es noch viel weniger Sinn zu überlegen, was passiert übermorgen, sondern zu sagen, okay, heute habe ich eine Chance zu nutzen und die möchte ich heute nutzen. Weil die Bibel sagt, wir sind wertvoller als Vögel und die versorgt Gott auch. Oder? Glauben wir das? Gott wünscht sich, dass unser Leben in göttlicher Ordnung ist. Gott wünscht sich, dass unser Leben in göttlicher Ordnung ist. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann muss das eine Auswirkung auf unser Leben haben. Ich kann nicht einfach nur sagen, ich hänge mir Jesus wie so eine Kette um den Hals und sage, das ist ein nettes Accessoire, sondern es muss eine Veränderung in meinem Leben stattfinden. Ich muss die Bibel ernst nehmen. Und wenn die Bibel hat zu verschiedenen Themen, hat sie sehr klare Statements. Da kann man eigene Predigten drüber machen. Habe ich aus Zeitgründen jetzt nicht vor. Aber der Punkt ist, es gibt eine Ordnung im Reich Gottes. Zum Beispiel ist eine Ordnung im Reich Gottes, dass Gott bestimmte Rahmen für Dinge geschaffen hat. Wie zum Beispiel Sexualität. Sagt er, Sexualität gehört in den Rahmen der Ehe. Warum? Weil da haben zwei Menschen sich entschieden, füreinander zu sorgen und aneinander dran zu bleiben und im besten Fall auch nicht zu sagen, ich bin einfach, sobald der erste Stress ist, bin ich raus. Aber jetzt ist es auch nicht hilfreich zu sagen, ich bin jetzt verlobt, jetzt kann ich ja, kein Problem, sondern zu sagen, erst wenn der Ring am Finger ist, die Unterschrift gesetzt ist, dann habe ich den Bund gemacht. Warum? Weil davor habe ich immer noch die Chance, auch sehr, sehr, also wenn du mal verheiratet bist und wisst, ich habe leider Gottes Ahnung davon, ist es ein längerer Prozess zu sagen, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Nicht, dass ich das gesagt habe, aber ihr wisst Bescheid. Wie wenn ich nur in einer Partnerschaft bin. Und wisst ihr, es geht zu weit jetzt schon wieder in das Thema rein, aber es ist ein Preis, ein Geschenk, das du nur einmal vergeben kannst. Frage ist, wem gebe ich es? Gebe ich es irgendjemandem oder gebe ich es jemandem, der sagt, ich möchte das wertschätzen, was du da hast? Und wisst ihr, Gott liebt Gerechtigkeit. Und ich bin so ein Mensch, ich habe so einen ganz krassen Gerechtigkeitssinn in mir. Also wenn ich wurde in meiner Schulzeit, habe ich das ganz oft erlebt, dass ich nicht nur in meinen Augen, aber vor allem in meinen Augen ungerecht behandelt wurde. Und da knallen mir dann die Sicherungen raus. Und da habe ich dann so als, wie alt ist man in der 6. Klasse, 12, habe ich mal im Sportunterricht, gab es so einen Moment, wo meine Sportlehrerin gemeint hat, also ich habe wirklich, ich habe nichts gemacht, ich war Meter weit weg von der Person, es wurde mir ein Foul gepfiffen damals, wir haben, glaube ich, Basketball gespielt und ich hasse Basketball, weil da darfst du deinen Gegner nur angucken und das ist schon ein Foul, deswegen liebe ich eher Handball, da kann man auch mal zulangen. Auf jeden Fall bin ich neben meinem Gegner hergelaufen und der fällt hin. Und ich habe wirklich, ich war einen halben Meter weg und ich kriege einen Foul gepfiffen. Ich bin so ausgerastet. Diese Frau, die war, keine Ahnung, die war über 50, die stand auf so einer Turnbank oben und war wirklich richtig groß in dem Moment. Und ich habe die als kleiner Stück von unten so angeschrien, dass die richtig gezittert hat vor mir, weil ich mich in dem Moment ungerecht behandelt gefühlt habe. Und ihr könnt Christina fragen, wir haben schon so heiße Eisen auch ab und zu mal diskutiert, wo ich sage, also wenn es im Bereich von Kinder und Missbrauch und sowas geht, da da vergesse ich, dass ich Pastor bin. Da will ich am liebsten Selbstjustiz üben und sagen, ich wäre sehr grausam. Und das, wow, egal. Darf ich aber nicht sein, muss ich abgeben in Gottes Hand. Und ich finde es schrecklich, dass Gott da, also ich weiß, dass Gott sich drum kümmert, aber ich denke mir, da dürft ihr gern früher ran. egal, ich schweife ab. Aber Gott will, dass unser Leben in göttlicher Ordnung ist. Was heißt göttliche Ordnung? Göttliche Ordnung heißt, es gibt Spielregeln im Reich Gottes, die sind wie Leitplanken und an denen dürfen wir uns orientieren. Und wofür sind Leitplanken da? Wenn ich drüber rausfahre, wird es gefährlich. So, genau hier haben wir Leitplanken und die Bibel sagt auch hier, eine göttliche Ordnung ist, wenn ich in den Garten Eden schaue, dann gab es keine Krankheiten dort. Es gab dort keinen Schmerz, es kam erst mit der Sünde da rein. Also muss ich sagen, mein Leben sollte sich an dem orientieren, was die Bibel als göttlichen Maßstab nennt. Das heißt, wenn wir krank sind, und ja, auch wir Christen werden krank, das ist ein bisschen ungeschickt, aber wir werden es nicht mehr loswerden so ganz. Aber wir dürfen immer wieder neu hinstellen und sagen, Gott, ich will, dass dein Wille geschieht. Und zwar in jedem Bereich. Im Bereich Gesundheit, im Bereich soziale Gerechtigkeit ist so in der Zwischenzeit so ein inflationärer Begriff, aber genau darum geht es Gott. Am Ende des Tages geht es Gott darum, dass es allen Menschen eigentlich gut geht. Dass sie versorgt sind, dass sie ein gutes Sozialsystem haben und dass sie in einem Umfeld unterwegs sind, das gut und gesund für sie ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir da mehr und mehr hinkommen, dass wir dort wieder hingehen. Jesus betet es uns vor in Matthäus 6, Vers 10 im Vater Unser. Dein Reich komme bald, ist da die Formulierung aus der Neues Leben Bibel. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Die Frage ist, und da muss ich immer wieder neu an Gottes Herz dran sein, zu sagen, was ist denn Gottes Wille gerade? Was ist Gottes Wille für die Situation XY? Und Jesus kam auf die Welt, um uns zu zeigen, was der Wille Gottes ist. Warum? Jesus kam und hat sein Volk wieder zurückgeführt, oder das war seine Aufgabe, er kam, um das Volk Israel zurück zu Gott zu führen. Hat semi-gut funktioniert bisher. Und er kam aber und sagt, ich bringe auch Heilung, ich bringe Heil hinein. Am Ende des Tages bin ich kein großer Verfechter von, alle Menschen müssen immer körperlich geheilt sein, sondern ich bin ein Fan und ein begeisterter Verfechter von, wir müssen heil sein, wir müssen wissen, wo ist unser Heil, wir müssen Jesus Christus kennen, ihn lieben und dann können wir hier auf der Erde auch dahin scheiden. Am Ende des Tages werden wir im Himmel gesund sein, Offenbarung 21. Es wird keine Tränen, kein Leid, kein Schmerz, kein Tod, keine Krankheit mehr geben, all diese Aufzählungen. Im Reich Gottes gibt es keine Ungerechtigkeit und im Reich Gottes ist es das Wichtigste, Gott anzubeten und in seiner Gegenwart zu sein. Christi und ich, wir lesen gerade zusammen die Offenbarung und ich liebe die Offenbarung, weil als alter Worshipper 24/7 Anbetung. So gut. Das ist mein Bild. Wir werden alle die ganze Zeit, sie werden nicht wund, weil es gibt ja keinen Schmerz mehr, aber hey, werden unsere Knie wund sein, wir werden nichts anderes tun, als Gott zu anbeten und es wird uns vorkommen wie eine Sekunde und wir wollen gar nicht aufhören. Gott wünscht sich, dass wir eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Genau deswegen hat er Jesus geschickt. Durch den Tod und noch wichtiger, durch die Auferstehung von Jesus haben wir, beziehungsweise können wir den Geist Gottes empfangen. Dieser Geist Gottes ist die Verbindung, die wir haben zu Gott hin. Die Bibel sagt, wenn du nicht weißt, wie du beten sollst, dann bete und dein Seufzen wird vom Heiligen Geist vor Gott übersetzt, weil er dich besser kennt, wie du dich selber kennst. Römer 8, Vers 15 und 16. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und ihr dürft ihn Abba, Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Weißt du, was das Besondere an dieser Stelle ist? Die Juden haben den Namen Gottes nicht in den Mund genommen. Dort, wo in der Tora die Buchstabenkombination für Jahwe steht, haben sie Adonai gelesen. Daher kommt übrigens auch der Begriff Jehova, weil an dieses Jahwe die Vokale so angepasst wurden, dass man das auch als Jehova lesen kann. Aber den Namen Jehova gibt es eigentlich gar nicht. Also ist auch in dieser alten Elberfelder Bibel eigentlich Quatsch, dass sie das so übersetzt haben. Aber bei den Juden war Gott oft weit entfernt. der kam nicht nahe, da konnte ich mich nicht auf den Schoß setzen. Und dieser Begriff aber bedeutet aber genau das, darfst du mich Papa nennen, und das Größte für mich ist, wenn meine Tochter sich auf meinen Schoß setzt und ich sage, hey, ich kann sie in den Arm nehmen, ich kann sie drücken, ich kann sie knuddeln, abknutschen und was auch immer, was ich gerne alles mit ihr mache und Quatsch mache und so weiter und so fort. Das kann ich aber nicht, wenn sie drei Räume weiter weg ist. Deswegen liebe ich diese Momente, wo sie auf meinem Schoß Platz nimmt und sagt, hey, Papa, hier bin ich, jetzt lass mal ein bisschen Blödsinn machen. Oder einfach auch mal nur kuscheln. Die Juden haben es vermieden, den Namen Gottes auszusprechen, und Gott selber bietet uns an, in Jesus Christus zu sagen, Papa, Vater, Daddy. Nein, boah, Daddy ist ein bisschen komisch, aber es gibt ja diese Daddy-God-People, die sind immer ein bisschen strange, aber theoretisch vom Bild her dürfen wir das machen. Und diese Beziehungsebene, die Gott sich wünscht, führt mich zu einem ganz wichtigen Punkt, und der heißt, göttliche Wünsche entstehen aus Intimität mit dem Vater. Was ist der Unterschied zwischen meinen und göttlichen Wünschen? Vielleicht gar nicht so viel, und vielleicht liegen Welten dazwischen. Und das hat auch noch nichts damit zu tun, ob ich jetzt super lange mit Jesus schon unterwegs bin oder nicht, sondern am Ende des Tages ist eben die Frage, habe ich eine lebendige, persönliche Beziehung zu Jesus oder nicht? Das ist auch wahrscheinlich die einzige Frage, die im Gericht am Ende des Tages gestellt werden wird. Nicht, hey, wie viele Sachen hast du gut gemacht, wie viele Sachen hast du nicht so gut gemacht, wie oft hast du in der Gemeinde mitgearbeitet, hast du deinen Zehnten gegeben? All das werden keine Fragen sein, die Gott stellt, sondern die Frage wird sein, liebst du Jesus, ja oder nein? Und je nachdem, welche Antwort dort von Herzen genannt wird, wirst du dein Urteil bekommen. Göttliche Wünsche haben andere im Blick. Und ich glaube, es geht darum, dass wir Gottes Herz anfangen zu suchen und fragen, und ihn fragen, wofür brennt denn dein Herz gerade? Und ich weiß nicht, wie Gott zu dir redet, ob du so ein Typ bist, der sagt, hey, zu mir, ich habe so richtig so den Draht zu Gott, hey, die ganze Zeit, ich höre den permanent und der sagt mir, hey Sven, mach das, hey, mach das, hey, mach das. Ich habe phasenweise so und so. Es gibt Phasen, wo ich gefühlt näher an Gott dran bin und mehr wahrnehme und mehr höre, was er so von mir will. Und es gibt Phasen, da bin ich so beschäftigt mit anderen Dingen, dass ich es auch nicht so krass höre. Das Schöne ist, dass Jesus mich deswegen nicht weniger lieb hat, aber mein Umfeld merkt es dann. Und ich glaube, wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dann haben wir einen Schlüssel für tägliche Intimität mit Gott. Und je nachdem, wie du drauf bist, klingelt bei dir bei dem Wort Intimität vielleicht jetzt gerade auch so ein bisschen was Sexuelles auf, weil wir diesen Begriff ganz oft damit kombinieren. Aber wahre Intimität bedeutet Vertrautheit, ein vertrautes Verhältnis haben. Ich bin ein Verfechter davon zu sagen, wenn du mit deinem Partner zusammen beten kannst, kann das intimer sein, wie Sex mit ihm zu haben. Weil ich nämlich wenn ich ein ehrliches Gebet bete, bringt es viel mehr von meiner Seele hervor, wie wenn ich einfach nur mit dir ins Bett gehe. Und ich glaube, wir können Intimität mit Gott haben durch Beten, durch Worshipen, durch Bibellesen, durch Sein in seiner Gegenwart. Ich weiß nicht, ob ihr Soaking kennt. Wer von euch kennt Soaking? Also Soaking ist englische Wort für aufsaugen, könnte man sagen. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist wie so dieser Schwamm, der trockene Schwamm, der ins Wasser gelegt wird und der saugt sich voll mit Wasser und plötzlich trieft er so von diesem Wasser. Und wenn du den dann wieder aus diesem Eimer rausholst und einfach nicht ausdrückst, sondern einfach nur losläuft, dann ziehst du so eine Wasserspur hinter dir her. Und genau das ist das Bild, das Gott sich wünscht in deinem und meinem Leben, dass wir so vollgesogen sind von seinem Geist, von seiner Kraft, von seiner Herrlichkeit, dass egal, wo wir sind, ob wir jetzt aktiv sagen, oh, heute mache ich mal was besonders Heiliges. Nee, da, wo du deinen Fuß hinsetzt, da wird ein Fußstapfen Gottes passieren. Weil das aus dir rausfließt, weil das aus dir rausquillt und du es gar nicht zurückhalten kannst, selbst wenn du es machen möchtest. Es gibt ein, in der Zwischenzeit sehr altes Lied, ja, locker 20 Jahre. Dieses Lied heißt Hosanna von Hillsong. Wer kennt Hosanna? Ich liebe dieses Lied. Es ist nämlich Heal my heart, and make it clean. In der Intimität mit Gott wird zunächst mein Herz geheilt. Und das ist der erste Schritt. Wir machen ganz oft, wollen wir den zweiten vor dem ersten Schritt machen. Aber bevor wir wirklich im Reich Gottes gut dienen können, den Willen Gottes wirklich nach seinem Willen auch tun, müssen wir selber erstmal den Müll aus unserem Leben rausräumen und sagen, hey Gott, das sind Dinge in meinem Herzen, das sind Dinge in meiner Seele, die habe ich vielleicht nicht gut gemacht, weil ich dich nicht kannte oder weil ich mich auch bewusst entschieden habe, die nicht so zu leben. Dann schieb sie weg, dann nicht nur wegschieben, sondern dann geh mit Gott hin und schneide sie aus deinem Leben raus. Heal my heart, make it clean, räum es auf. Break my heart for what breaks yours. Das ist das krasseste Gebet, glaube ich, das du beten kannst. Brich mein Herz für das, was dein Herz bricht. Hey, und ich glaube, wenn ich in die Welt schaue, es gibt so viele Dinge, die Gottes Herz brechen. Beziehungen, die kaputt gehen. Menschen, die sich verletzen. Kriege in der Welt. Das Leid, all diese Dinge. Ich glaube, all das sind Punkte, wo Gottes Herz absolut bricht. Menschen, die ihn ablehnen, das bricht Gottes Herz. Wenn du anfängst zu beten, Gott, brich du mein Herz für das, was dein Herz bricht, hey, dann fangen wir an, eine Last zu tragen, die wir eigentlich gar nicht tragen können. Deswegen müssen wir das Gebet wahrscheinlich abschwächen und sagen, gib mir einen Teil von dem, was dein Herz bricht. Aber die Herzenshaltung dahinter, zu sagen, Gott, brich du mein Herz für die Dinge, die dir wichtig sind. Mach sie zu meinem Anliegen. Mach sie zu meinem Herzensanliegen. Ich glaube, dass das eine ganz andere Motivation ist, um mit Gott unterwegs zu sein. Um Reich Gottes zu bauen. Weil dann stehen wir nämlich nicht hin und beten, Herr, sende Arbeiter in die Ernte und hoffen, dass irgendwelche Leute sonntags hier in die Church reinschlappen und sagen, hey, hier fühle ich mich wohl, was ich sehr schön, ist übrigens das größte Kompliment, das du mir machen kannst als Pastor, dass du hierher kommst und sagst, ich fühle mich hier wohl. Weil da machen wir als Church ganz viel gut. Aber es ist eine Utopie zu glauben, dass wir beten, auch wenn wir im Januar wieder unsere 3 Gebetsabende machen, bitte nehmt euch diese Abende Zeit. Seid da. Jeden Sonntag, also 12., 19. und 26. ist, glaube ich, 18:30 Uhr. Kommt hierher, lasst uns beten für unsere Kirche, für unsere Stadt, für Menschen, die Jesus nicht kennen. Warum? Weil ich glaube, dass das das ist, was Gottes Herz bricht. Dass Menschen ihn nicht kennen. Und ich weiß, jeder von uns hat einen anderen Zugang zu Gott. Und ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe, diese Zugänge zu entdecken. Zu sagen, ja, bin ich jetzt eher der Worship-Typ? Bin ich jetzt eher der Gebetstyp? Bin ich jetzt vielleicht eher der Bibellesetyp? Bin ich jetzt der Soaking-Typ? Bin ich der keine-Ahnung-was-Typ? Es gibt ein tolles Buch, das heißt 9 Wege zu Gott. Lest es gerne mal, das sind tolle Ideen dabei. Aber wisst ihr, warum Intimität so wichtig ist? Aus Intimität entsteht Wert. Weil ich weiß, wie mein Gegenüber von mir denkt. Und by the way, Gott denkt in 99,999% der Fälle sehr, sehr viel besser von dir, wie du von dir denkst. Wie oft haben wir diesen Punkt, dass wir denken, ich kann jetzt nicht zu Gott kommen. Aber es sind Dinge passiert, oh, ich kann jetzt nicht zu Gott kommen. Und Gott denkt sich, oh, jetzt solltest du kommen. Genau jetzt solltest du nicht weglaufen, sondern genau jetzt ist der Moment, wo du kommst. Meine Arme, weil die sind offen. Und ich habe es euch vor 2 Wochen gepredigt. Jesus ist ja nicht so und sagt, alles ist jetzt cool und yeah, sondern er sagt, ich vergebe dir und jetzt tu es nicht mehr. Und auch wir werden es auch immer wieder tun. Das ist jetzt nicht das Bild, das wir da brauchen, aber der Punkt ist, die Arme von Jesus sind weiterhin offen. Wisst ihr, wir haben, eigentlich wollte ich euch das als Illustration aufmachen, aber ich kam nicht mehr dazu, die Sachen einzukaufen dafür. Ihr müsst euch jetzt kurz vorstellen, wir hätten hier, jeder von uns hat ein Herz, ne? Hat jeder ein Herz hier im Raum? Ja, doch, oder? Schlägt auch noch, oder? Gut. Wenn nicht, müssten wir Halleluja Hände auflegen und beten und hoffen. Oder einen Krankenwagen rufen, das wäre die Alternative. Aber worauf ich raus will ist, ich glaube zutiefst, wir haben alle ein Loch in unserem Herzen in Form von einem Puzzleteil. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal gepuzzelt Und jedem von uns ist schon mal passiert, dass ich zwei Puzzleteile aneinander gesteckt habe, die nicht aneinander gehört haben. Je nachdem, wie kräftig man drückt und dann merkt, oh, die passen gar nicht, dann macht man die ja wieder auseinander. Im Idealfall gehen sie auseinander. Im nicht so idealen Fall reiße ich auch mal so einen Zapfen daraus oder mache was kaputt an diesem Teil. Haben wir wahrscheinlich auch alles schon erlebt. Und ich glaube, dass wir mit unserem Herzen genauso umgehen. Wir haben eine Lücke in unserem Herzen und wir füllen sie mit Dingen. Aber meistens nicht mit den passenden Dingen. Wir füllen sie mit Geld. Weil wir uns manchmal denken, wenn ich nur genug Geld habe, dann geht es mir gut. Dann habe ich ja keine Sorgen mehr. Wir füllen sie mit dem Wunsch nach einer Partnerschaft, weil ich mich einsam fühle und ich mir denke, wenn ich jetzt nur einen Partner hätte, dann ging es mir gut. Wir füllen sie mit Sexualität, Pornografie, Sex außerhalb der Ehe, egal. Sexualität einfach ganz im Allgemeinen. Auch das ist nicht das richtige Puzzleteil. Dann probieren wir vielleicht, wenn es richtig schlecht läuft, probieren wir Drogen aus. Wenn wir da mal drin sind, dann fängt es vielleicht ein bisschen Alkohol an, geht dann vielleicht zu Kippen, dann zu Joints, dann zu was weiß ich was. Und irgendwann sind wir Hardcore-Junkies, die nach dem nächsten Kick suchen und in diese Teufelsspirale immer tiefer und tiefer und tiefer reingehen und am Ende immer wieder merken, es füllt mich nicht aus. Das Schlimmste, was jemandem passieren kann, der Macht hat, ist, dass er diese Macht verliert. Was tut er? Er tut alles dafür, dass er diese Macht behält. Und ändert zur Not das Narrativ, damit er diese Macht behält. Oder Anerkennung. Menschen, und da gehöre ich wahrscheinlich auch manchmal dazu, meine Liebessprache ist Lob und Anerkennung. Wenn du mir zeigst, dass du mich gerne hast, machst du das, indem du sagst, das hast du aber gut gemacht. Und wenn du es dann noch von Herzen meinst, dann passiert noch viel mehr da drin. Aber das kann zu einem falschen Puzzleteil in meinem Herzen werden, weil ich dann sage, ich brauche mehr Anerkennung. Weil Anerkennung hast du nie genug. Weil irgendwann ist dann das Level an Anerkennung so, ja okay, das ist jetzt normal. Es war spannend. Am Dienstag, ich hatte ein Hemd und eine Fliege an zu dieser Jacke hier. Und es kam gefühlt, jeder kam zu mir und sagte, oh Sven, also heute siehst du richtig gut aus. Und ich dachte, ich bin nachher heimgefahren. Ich habe gesagt, sehe ich sonst echt so kacke aus? Oder warum war das jetzt so besonders? Und habe dann aber gemerkt, so ja, es ist so dieses Level von normal. Wenn du ständig Dinge hast, egal ob positiv oder negativ, sie werden irgendwann normal. Und dann muss man irgendwie wieder diesen nächsten Kick suchen. Und das ist total herausfordernd. Wisst ihr, und Gott ist derjenige, der, egal mit was du dein Herz versuchst zu füllen, er hat das passende Puzzleteil dafür. Und egal wie viele Löcher du in dein Puzzleteil schon reingerissen hast, Gott hat so ein Magic-Puzzleteil, das sich einfach immer anpasst und sagt, ich fülle auch den kleinsten Winkel aus. Und ich bin das einzige Puzzleteil, das passt. Und wisst ihr, Erweckung bedeutet, dass Gott zuerst mein Herz wiederbelebt, damit ich danach beginnen kann, andere Herzen zu beleben, indem ich ihnen zeige, Gott hat das passende Puzzleteil. Und dieses ultimative Beispiel für die intime Beziehung zwischen Jesus und Gott, die lesen wir in Johannes 5, 19 und 20. Da heißt es, daraufhin erwiderte Jesus, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und der Sohn wird noch weit Größeres tun. Ihr werdet staunen über das, was er tun wird. Jesus ist hier so klar. Er sagt, ich tue nichts, außer das, was ich den Vater im Himmel tun sehe. Und dafür braucht es eine intime Beziehung. Wir sehen es in der Bibel immer wieder. Jesus hat sich Zeiten genommen, wo er sich zurückgezogen hat, wo er alleine gebetet hat, um genau das zu sehen. Die Situation davor war, dass Jesus einen Menschen am Sabbat geheilt hat, völlig unerhört. Und weil Jesus sich nicht an alle Regeln gehalten hat, haben die führenden Männer von Israel ihn töten wollen. Und er sagt, hey, ich tue nur das, was ich Gott, den Vater tun sehe. Und dann kriegt es nochmal einen ganz anderen Vibe, der Text. Weil die Leute kommen und sagen, ja, du hast dich gegen das Gesetz Gottes gestellt. Und er sagt, nein, ich tue das, was Gott mir vorher gezeigt hat. Und Jesus und der Vater haben so eine tiefe Beziehung, dass Gott ihm alles zeigt, was er möchte. Und ich glaube, das wünscht sich Gott auch von jedem von uns. Und wir müssen nicht alle das Gleiche tun. Aber wir dürfen zusammen losgehen und erleben, wie Gott einen Unterschied durch dich und durch mich machen möchte. Und ich will dich einladen zum Ende von der Predigt, dass wir 2025 nutzen, um zu sagen, wir wollen ein Jahr erleben, wo wir in der Intimität zum Vater einfach tiefer gehen. Zu sagen, ich strecke mich aus nach dem, was du vorbereitet hast. Ich strecke mich aus nach dem, was du durch mich tun möchtest und noch mehr durch mich tun wirst. Ich glaube, vielleicht bist du aber heute auch hier und denkst dir, ja, Gott kann mich doch gar nicht so gebrauchen. Gar nicht so talentiert, ich kann vielleicht nicht so gut reden oder Gitarre spielen oder singen oder sonst was machen. Ich bin nicht so ein gutes Werkzeug. Ich bin kein Leatherman, der 1000 Dinge in einem hat, sondern ich bin vielleicht ein Schraubenzieher, der gerade noch keine passende Schraube gefunden hat. Und ich glaube aber, es gibt genau das. Es gibt das passende, du bist passend für eine ganz bestimmte Person. Und wisst ihr, Gott war bereit, für seinen einzigen Sohn für dich und mich zu opfern. Und ich glaube, mehr ich will dich kann man nicht ausdrücken, oder? Gott steht hier und sagt, ich will dich. Ich will dich gebrauchen. Ich will dich vorher gesund machen. Ich will, dass dein Leben in göttliche Ordnung kommt. Und ich helfe dir, die Schritte zu gehen. Aber ich will, dass wir gemeinsam Reich Gottes bauen. Und dann wird Erweckung passieren. Ich ende mit einem Zitat. Und dieses Zitat ist von Antonio Weil. Ich weiß nicht, wer von euch Antonio Weil kennt. Er ist Pastor der Move Church in Wiesbaden. Und er hat mal Folgendes gesagt. Unsere Umstände haben nicht die Macht zu definieren, was Gott gerade dabei ist, in uns zu tun, mit uns zu tun und durch uns zu tun. Unsere Umstände haben nicht die Macht zu definieren, was Gott gerade dabei ist, in uns zu tun, mit uns zu tun, durch uns zu tun. Aber ich glaube, wir brauchen diese intimen Momente mit dem Vater, in denen Heilung stattfindet, in unseren Herzen, in unseren Seelen. Und wir erleben dürfen, was Gottes Wünsche sind und wie wir sie umsetzen können. Amen. Amen. Komm, lasst uns aufstehen, lasst uns beten.